ein Thema mitgebracht. Ich hoffe, das funktioniert. Jawohl, Freiheit im Glauben. Es geht auch heute nochmal und Spoiler Alert, auch nächste Woche um die Jahreslosung. Hier habe ich sie nochmal mitgebracht. Das heißt, ich habe sie mitgebracht. Das hört sich so an, gell? Als hätte ich das Bild gemalt. Das hat die Salo Kohler für uns gemalt. Die ist nämlich künstlerisch super begabt. Finde ich ein ganz klasse Bild. Das hängt sonst im Foyer, wenn ihr euch das mal anschauen wollt, mit so einer Beschreibung. Ja, die habe ich das letzte Mal vorgelesen. Dieses Mal nicht. Jetzt dürft ihr das einfach bestaunen, einfach so. Und die Jahreslosung lautet dieses Jahr: Prüft aber alles und behaltet das Gute. Steht im Thessalonicher Brief, im ersten Kapitel 5, Vers 21. Und wir haben am Mittwoch, am 1.1. einen Gottesdienst gehabt, da haben wir so ein bisschen den Auftakt zur Jahreslosung gemacht. Also wenn ihr da jetzt nicht da wart oder so, dann könnt ihr euch das einfach nochmal nachhören. Da ging es stärker um die Jahreslosung. Heute geht es für mich mehr so ein bisschen um die Frage, naja, wenn wir prüfen können, dann beinhaltet das ja eine gewisse Freiheit in unserem Glauben. Das möchte ich heute beleuchten. Nächste Woche geht es dann um die Verantwortung in diesem Glauben, um die Verantwortung in dieser Freiheit. Aber bevor wir so weit gehen, was nächste Woche dran ist, erst diese Woche und nochmal ganz kurz Rückblick, letzten Sonntag, über was habe ich da geredet? Wir haben uns gefragt, naja, wenn da steht, prüft alles und behalte das Gute, warum soll man denn überhaupt Dinge prüfen? Meinungen, Theologien, irgendwas, was der Sven erzählt, weil eben nicht alles gut ist. Naja, das, was ich sage, schon, aber nein, also nicht alles, was uns begegnet, ist gut für uns und ist gut für unsere Beziehung zu Gott. Deswegen ist es wichtig, dass wir prüfen und dass wir die Dinge auch reflektieren und schauen, was nehme ich davon mit und was nicht und das nicht unkritisch alles übernehmen. Also ich fasse ja jetzt hier eine Predigt zusammen, gell? Also wenn ihr es ausführlicher wollt, einfach nochmal auf YouTube gucken. Wie prüfen wir? Und da habe ich uns schwerpunktmäßig drei Möglichkeiten vorgestellt. Erstens mal, wir können ja mit der Bibel vergleichen. Wir schauen in die Heilige Schrift rein, wir schauen in die Bibel rein. Das ist so die Referenzgröße. Und da schauen wir einfach, was sagt Gott zu bestimmten Themen? Finden wir da vielleicht was? Oder finden wir da vielleicht Hinweise drauf, wie wir mit einem Thema umgehen können? Da kommen wir heute noch mal ein bisschen drauf. Das wird ganz spannend. Punkt zwei habe ich gesagt, also du kannst ja die Bibel lesen. Und dann am Ende sagt sie dir nichts, ja, weil das alles nur ein historisches Werk ist. Bibel braucht Gebet. Glaube braucht Gebet, braucht Austausch. Ja. Gott ist derjenige, ist der Autor der Bibel, Gott ist der Autor unseres Lebens und der hat wirklich was zu sagen. Wir beten also, wir fragen Gott um Rat und sind da in Gemeinschaft, in Kontakt mit ihm. Und das sind wir auch schon beim dritten Punkt, Gemeinschaft. Ja. Manchmal rennt man trotzdem in die Irre. Ja. Auch die bestmeinendsten Christen, ja, kommt es vor, dass die einfach am Ziel vorbeischießen oder irgendwie, dass sich da vielleicht auch Meinungen bilden, die ja, vielleicht auch schwierig sind. Wir brauchen Gemeinschaft, wir brauchen Korrektur gegenseitig in unseren Kleingruppen, in unseren Jugendkreisen, in unseren Familien, in der Gemeinde braucht man einfach Gemeinschaft und ein sich gegenseitiges Korrigieren. Auch da komme ich heute noch mal ein bisschen drauf. Und dann drittens, bewahren. Also prüft alles und es bleibt ja da nicht stehen, sondern bewahrt das Gute. Bewahren ist ein aktiver Prozess. Wir müssen uns Gedanken machen, wenn wir was als gut erkannt haben, wenn da was Gutes ist in unserem Leben, wie können wir das festhalten? Wie können wir das bewahren, dass uns das nicht zwischen den Fingern zerrinnt? Und da habe ich gesagt, es ist ein aktiver Prozess und es hat viel mit Dankbarkeit zu tun. Mit Reflexion und Dankbarkeit auch für das, was war. Ne? Gutes macht uns dankbar und dankbare Herzen behalten Gutes leichter. Heute stellen wir uns also die Frage, was bedeutet es, das Gute zu behalten, besonders unter dem Aspekt der Freiheit, die wir in Christus haben. Ja, das ist heute so ein bisschen der Schwerpunkt und wie gesagt, es bleibt, wenn es für sich ist, ein bisschen singulär, von dem her kommt nächste Woche wieder, dann hört er auch die andere Seite der Medaille. Was bedeutet Freiheit für dich persönlich? Und wie verbindest du das mit deinem Glauben? Das ist eine spannende Frage, finde ich. Also da steckt viel drin in der Jahreslosung oder wenn man da weiter dran denkt. Ich habe sie uns hier übrigens auch nochmal als Folie, ja, dass ihr sie nicht vergesst. Was bedeutet das für dich? Heute wollen wir uns anschauen, was die Bibel über Freiheit im Glauben sagt und wie wir diese Freiheit in Verantwortung und Liebe leben können. Thema Freiheit. Freiheit ist ein Geschenk Gottes, dass wir frei leben als Menschen, dass wir auch einen freien Glauben haben, einen mündigen, erwachsenen Glauben haben können und da auch eine gewisse Freiheit haben können, ist einfach ein Geschenk Gottes. Und ihr wisst, ich bin da ein ganz großer Fan davon, ja, von diesem Brief, wo es um Freiheit im Glauben geht. Wer weiß es? Komm, welchen? Hä? Ja, einer hat aufgepasst. Genau, Galaterbrief. Seit 2 Jahren bin ich total begeistert vom Galaterbrief. Galater 5, Vers 1, schreibt der Paulus: Christus hat uns befreit, damit wir als Befreite leben. Habe ich das auch irgendwo? Jawohl. Christus hat uns befreit, damit wir als Befreite leben. Bleibt also standhaft und lasst euch nicht wieder in ein Sklavenjoch spannen. Christus hat uns also aus der Knechtschaft von Gesetz und Sünde befreit. Ja? Dinge, die in unserem Leben nicht gut laufen, die nicht ideal sind, wo wir Fehler machen, wo wir auch am Ziel vorbeischießen. Davon hat uns Jesus erlöst, aber auch von der Gesetzlichkeit. Das führt Paulus sehr stark aus in diesem Galaterbrief. Lest den mal durch, der hat nur 5 Kapitel oder 6. Da könnt ihr das mal nachlesen. Aber wenn ich das jetzt so sage, Paulus hat uns vom Gesetz befreit. Ja, mit Sünde, da werden alle nicken. Ja, Gesetz ist ja dann immer auch aber eine Herausforderung. Wie ist denn das gemeint? Da würde einer oder andere sagen, Mensch Sven, das Gesetz ist doch gut. Die Gebote, ja, wenn wir zumindest mal Teile des Gesetzes nehmen, die Gebote, die 10 Gebote, die gelten doch für uns Christen oder etwa nicht. Dann muss ich sagen, ja und nein. Klar, das Gesetz ist gut. Wenn wir die 10 Gebote nehmen, werden wir ja hoffentlich alle sagen, ja, das sind gute Anweisungen oder auch andere Gebote aus dem Alten Testament. Aber wir werden nicht durch das Gesetz gerettet. Wir können nicht durch das Einhalten von Geboten, von Gesetzen gerettet werden. Gerettet werden wir nur durch den Glauben an Jesus. Dadurch, dass wir Jesus nachfolgen. Paulus beschreibt es so, in Galater 3, Vers 11 bis 13, es ist klar, dass mit Hilfe des Gesetzes niemand vor Gott gerecht werden kann. Denn der Gerechte wird aus Glauben leben. Das Gesetz jedoch gründet sich nicht auf Glauben. Von diesem Fluch des Gesetzes hat Christus uns freigekauft, indem er an unserer Stelle den Fluch auf sich nahm. Ja, also wir können das Gesetz gar nicht bis ins Letzte einhalten. Wir können nicht durch das Gesetz frei werden. Und wenn wir das nicht können, wenn wir nicht selber gerecht werden können, dann ist die Konsequenz dieser Sünde, dieser Schuldhaftigkeit der Tod, in letzter Konsequenz der Tod. Und zwar physisch wie ja, metaphysisch, also auch unsere Seele stirbt einen ewigen Tod, ist getrennt von Gott, der doch das Leben ist. Wozu dann aber das Gesetz? Ja? Also warum gibt es denn überhaupt das Gesetz? Altes Testament könnten wir uns doch dann gleich sparen. Welche Funktion hat das Gesetz? Und auch dazu sagt der Paulus was, auch wieder Galaterbrief, Kapitel 3, ab Vers 23. Bevor es den Glauben gab, wurden wir vom Gesetz gefangen gehalten. Wir waren eingeschlossen bis zu der Zeit, in der der Glaube bekannt gemacht werden sollte. So führte das Gesetz uns wie ein streng ermahnender Erzieher zu Christus, damit wir durch den Glauben vor Gott als gerecht anerkannt würden. Nachdem nun der Glaube gekommen ist, stehen wir nicht mehr unter einem Erzieher. Also wir sind keine Kinder mehr, wir brauchen keinen Erzieher mehr, wir haben jetzt mündigen Glauben. Das Gesetz führt uns also zu Christus, sagt der Paulus hier. Das Gesetz zeigt uns, was Gott wichtig ist, wie Gott so tickt, wie er so ist, ja, was für Werte und was für Wertmaßstäbe er hat und auch für unser Leben, der sich vorstellt, wie ein gelingendes Leben aussehen könnte, wenn es denn ja, gut umgesetzt werden könnte, all diese Gebote. Und gleichzeitig zeigt es uns auch, dass wir immer scheitern werden. Also letztlich werden wir immer scheitern, wenn wir versuchen, alle Gebote aus dem Alten Testament irgendwie durchzuführen oder einzuhalten. Es zeigt uns, wie wir sind und wie verloren wir sind und wie kaputt wir eigentlich sind, wie kaputt die Gesellschaft ist. Es ist wie so ein Spiegel für uns. Und gleichzeitig hilft es uns, eine moralische oder kann es uns helfen, eine moralische, eine ethische Orientierung zu erlangen. Sehr gutes Gesetz. Dafür ist es super gut, ja, dass wir sehen, okay, was ist Gott wichtig und wie sollten wir eigentlich leben? Also Dass wir Christen eine moralisch-ethische Richtschnur haben, auch dafür ist das Gesetz sehr hilfreich. Aber schlussendlich, sagt der Paulus hier, hat das Gesetz keine Autorität über uns. Denn es ist nicht ausreichend, um uns zu erlösen. Es ist nicht mal ausreichend, um uns von der Sünde fernzuhalten. Ja, in Römer, was ist es denn, 7, Vers 9, bringt der Paulus das mal und dann sagt er so, ja, also das suggeriert er, dass das Gesetz sogar irgendwie daran beteiligt ist, Sünde in uns hervorzurufen. Das ist ganz schön starker Tobak, was der Paulus hier bringt. Aber durch den Tod von Jesus leben wir in einer neuen Dimension. Leben wir in einem neuen Zustand und müssen die Gebote jetzt nicht mehr Buchstabe für Buchstabe einhalten. Sondern im Glauben an Jesus haben wir eine ganz neue Freiheit geschenkt bekommen. Ich mache mal ein Beispiel, habe ich das weitergemacht? Das Gesetz führt uns zu Christus. Ihr seht mit den Folien. Wenn du Folien siehst, die irgendwie nicht mehr passen, klick das einfach weiter. Ich komme nicht so ganz klar. Also ist ja auch egal, so viele Folien habe ich nicht. Ihr versteht das auch so. Das Beispiel, das der Paulus im Galaterbrief zeichnet, ist der Gegensatz oder der Unterschied zwischen einem Angestellten und einem Kind. Konkret der Unterschied zwischen einem Sklaven und einem Kind. Ja? So im Verhältnis, wie stehen wir Gott gegenüber? Und er sagt, wenn wir unter dem Gesetz stehen, dann sind wir wie Sklaven. Ja? Das ist ja noch mal krasser als ein Angestellter. Ja? Aber auch bei einem Angestellten ist es so, wenn der Chef nicht da ist, ja, und dann hinterlässt er für seine 2 Wochen Urlaub oder so, die er eingereicht hat, hinterlässt er Anweisungen, ja, schreibt so einen Zettel, das und das ist zu erledigen und der Angestellte muss das ausführen, oder? Und dann führt er das so gut wie möglich aus, er will ja immerhin die Karriereleiter hochsteigen oder ein Sklave, ja, von dem der Paulus schreibt, der führt das aus Schritt für Schritt, weil er Konsequenzen fürchtet, weil er Strafe fürchtet. Und er versucht es natürlich so gut wie möglich umzusetzen. Weil damals waren die nicht so verklemmt, ja, dass der Chef dann nach Hause gekommen und der Sklave hat das nicht so gemacht, wie es sich der Chef vorgestellt hat und dann gab es eine Tracht Prügel. Es war damals völlig gang und gäbe. Und der Paulus sagt, so sind wir, wenn wir uns versuchen, an das Gesetz zu halten. Wir versuchen es möglichst genau, möglichst penibel umzusetzen, einzuhalten, möglichst wortwörtlich, ja, versuchen wir das irgendwie auszulegen. Ja, nichts Falsches machen, nichts interpretieren. Selbstständiges Denken, ja, das ist halt unsere Kultur. Wir denken, ja, man muss ja überlegen, was meint der Chef. Das war damals aber nicht selbstverständlich. Und wenn da steht, lass laufen, dann denkt der Sklave, ja, ich habe ja 2 Füße, gell, und der Esel hat auch 4 Füße, dann laufen wir mal. Ja, da wird nichts interpretiert, da wird nicht ausgelegt, sondern wortwörtlich, Buchstabe für Buchstabe versucht man, Dinge umzusetzen. Und man steht ständig ja in der Gefahr, was falsch machen zu können, das falsch zu interpretieren, ständige Angst vor Strafe. Man sucht auch Lücken, ja, und versucht sich irgendwie auch drumherum zu mogeln. Und der Paulus sagt, so ist es, wenn wir versuchen, das Gesetz, die Gesetze, die Gebote, die in der Bibel stehen, auch im Alten Testament stehen vor allem, Punkt für Punkt, Buchstabe für Buchstabe umzusetzen. Das ist wie so ein Verhältnis Sklave und Herr. Und das ist spannend. Also wenn wir da ins Neue Testament reinschauen und uns die Geschichten von Jesus und den Pharisäern anschauen, dann taucht genau diese Thematik auf. Also Jesus und die Pharisäer, die diskutieren ja manchmal. Und die Pharisäer, das sind ja super Leute. Ja, das sind ja die Pietisten der damaligen Zeit, die meinen es wirklich ernst, die wollen wirklich mit Jesus, mit Gott unterwegs sein und die versuchen, das Gebot ganz genau einzuhalten und dann fängt Jesus an, mit ihnen darüber zu diskutieren. Er sagt, ihr macht das schon gut. Ihr gebt ja sogar den 10. Und nicht einfach nur den 10., sondern den 10. sogar von euren Küchenkräutern. Minze, Dill und Kümmel, ja, selbst das versteuert ihr und selbst da gebt ihr den 10. her. Aber ihr habt komplett vergessen, warum ihr das eigentlich macht. Ihr habt komplett vergessen, wozu das Gesetz eigentlich da ist. Und die versuchen es einfach Schritt für Schritt und Punkt für Punkt und Buchstabe für Buchstabe umzusetzen. Dann heißt es ja, okay, am Sabbat soll man ruhen. Das heißt, am Sabbat ruhen, na, okay, das heißt, aufs Feld gehen, ernten ist nicht. So, und jetzt kommen Jesu Jünger, ja, und die pflücken so ein paar Ähren ab und dann reiben sie die so in den Händen und dann essen so die Körner leer. Die Körner, die dann aus den Ähren rauskommen. Und dann kommen die Pharisäer her und sagen, ja, am Sabbat darf man doch nicht ernten. Versteht ihr? Und so versucht man das möglichst genau, möglichst penibel, ja, keinen Fehler machen, umzusetzen. Jesus heilt einen am Sabbat. Der muss gar nichts machen. Er sagt, du bist jetzt gesund und dann ist der gesund. Aber heilen ist halt Geschäft, ist Arbeit. Und da diskutiert Jesus ganz viel mit den Pharisäern drum, wozu sind die Gebote eigentlich da? Ihr geht mit diesen Geboten, mit diesen Gesetzen um, als wärt ihr Sklaven. Als würden die euch knechten und unterdrücken. Und das Spannende ist, dass es bis heute so ist. Also ich pauschalisiere natürlich, das ist mir vollkommen bewusst, aber ich folge auf Social Media ein paar Kanälen orthodoxer Juden. Ja, ein paar Rabbis, ein paar Leute, die ihren Glauben da auch sehr ernst nehmen, weil ich da sehr viel davon lernen kann. Das ist richtig cool, das macht mir total Spaß und so. Und dann sehe ich, wie die ihr Leben gestalten, wie die auch Glauben leben, wie die versuchen auch das Alte Testament zu übertragen. Aber diese Thematik ist bis heute die gleiche. Ja, also man versucht, Buchstabe für Buchstabe die Gebote umzusetzen. Und ganz viel dreht sich zum Beispiel um das Sabbatgebot. Ja, und dann kommen die Rabbis und erzählen, klar, welchen Leuchter kannst du bei welchem Fest aufstellen und wie muss deine Laubhütte gebaut sein und so weiter. Und dann versucht man auch, irgendwelche Lücken zu finden. Ja, jetzt hat man früher gesagt, okay, wie ist denn das mit Feuer machen am Sabbat? Weil das war ja früher ein Haufen Geschäft, bis so ein Feuer mal gebrannt hat und bis man da die Holzscheite und so weiter. Ne? Und dann hat man gesagt, das ist Arbeit. Ja? Also Feuer machen am Sabbat ist nicht. So, jetzt haben wir Elektrizität heute. Ja, wie ist denn das mit Licht anmachen? Und dann hat man sich das überlegt und ist mal zum Schluss gekommen, also zumindest manche Strömungen, ja, Licht anmachen ist verboten, weil das ist auch Arbeit. Da drückst du den Schalter und dann wird dein Stromkreislauf geschlossen und das ist quasi wie Feuer machen, also auch nicht erlaubt. Bewegungsmelder auch nicht, weil durch deine Aktivität in den Raum reinzugehen, wird ja der Stromkreislauf dann geschlossen. Geht auch nicht. Aber dann können wir natürlich, sind sie auf die clevere Idee gekommen, eine Lampe machen, die 24 Stunden brennt und dann können wir die abdecken oder die Abdeckung wegnehmen, weil dann haben wir ja kein Licht gemacht. Der Stromkreislauf, ja, der läuft ja die ganze Zeit. Ich habe kein Licht gemacht. Versteht ihr, wie ich meine? Und das ist ein Buchstabe für Buchstabe für Buchstabe Gesetz einhalten. Erst letzte Woche habe ich, oder vorletzte Woche, habe ich eine orthodoxe Jüdin gesehen, die dann von ihrem Leben beschreibt und sie sagt, wenn sie sich Tee machen möchte am Sabbat. Ganz schwierig, ja, weil Wasser kochen ist nicht erlaubt. Also macht sie den Teebeutel in eine Tasse rein und dann hat sie ein Gerät, das hält quasi den ganzen Sabbat lang, den ganzen Samstag lang das Wasser auf kochender Temperatur. Weil sie kocht es dann ja nicht, das bleibt ja kochend. Ja? Und dann kann sie da kochendes Wasser rauslassen. Jetzt wäre es aber nicht erlaubt, quasi das direkt in die Tasse reinzumachen, weil dann hat sie ja den Tee aufgebrüht. Also macht sie das in eine andere Tasse, lässt es eine Minute stehen und dann aus der einen Tasse in die andere Tasse, weil dann ist es technisch nicht mehr kochwarmes Wasser. Puh. Und das sehen wir im Galaterbrief, dass der Paulus sagt, das ist Sklaverei unter dem Gesetz. Versteht ihr? Und wir haben einen neuen Zugang zu Gott. Wir brauchen nämlich nicht mehr Angst haben, dass wenn wir hier einen Fehler machen oder falsch abbiegen oder das einzelne Gebot nicht perfekt einhalten, dass wir dann verloren sind, weil wir gerettet sind durch Jesus Christus. Und damit haben wir einen neuen Zugang zu Gott. Plötzlich sind wir Kinder Gottes, erwachsene Kinder, Söhne und Töchter Gottes. Und so ein Sohn, der kann sich ganz anders Gedanken machen. Ja? Gehen wir nochmal zurück zu dem Beispiel vom Betrieb. Ich weiß nicht, manche von euch sind vielleicht in der Situation, sicherlich nicht alle. Ich warte noch, dass mein Vater mir erzählt, dass wir einen ganz großen Betrieb haben und eigentlich, dass ich eigentlich nicht mehr arbeiten brauche. Aber keine Ahnung, vielleicht könnt ihr euch reinversetzen in die Situation. Ja? Ihr seid der Erbe in einem Betrieb oder bei einem Hof. Ja? Und jetzt geht ihr da auf den Hof und schafft da was. Und der Vater ist 2 Wochen weg und hat auch die Anweisungen hinterlassen. Aber ihr geht doch trotzdem ganz anders hin von der Einstellung her an die Sache, weil ihr wisst, was ich eigentlich meint. Worum geht es im großen Ganzen? Man geht doch da mit einer Motivation in die Arbeit, weil man sagt, das ist eigentlich mein Geschäft, das erbe ich mal. Ja, das ist vertraglich schon festgehalten, ich stehe schon als Erbe drin. Ja, das Geschäft, das gehört meinem Vater, aber irgendwie gehört es auch mir. Und da geht man doch mit einer Motivation an die Arbeit ran. Auch mit einer Freude, ja. Man will ja auch Kunden gewinnen oder neue Mitarbeiter. Man guckt auch, dass der Betrieb in einem positiven Licht dasteht. Und man geht doch da einfach mit einer Motivation an die ganze Sache hin. Man möchte doch auch den Eltern eine Freude machen, auch eine Ehre machen. Das ist noch ein ganz anderes Arbeiten. Und wenn da die Regeln sind oder die Sachen, die man erledigen soll, ja, dann stehen die da auf dem Zettel. Aber man weiß, wenn da steht, lass laufen, dass da nicht gemeint ist, mit dem Esel einmal ums Gelände zum Laufen. Oder mit dem Pferd, ich weiß es nicht. Also, versteht ihr, wie ich meine? Das ist eine ganz, ganz andere Einstellung. Und dann kann ich auch übertragen. Was heißt das für unseren eigenen Glauben? Das heißt dann nicht, dass wir Punkt für Punkt für Punkt jedes einzelne Gebot, aber auch ja, richtig einhalten müssen, sondern wir können fragen im Großen und Ganzen, was bedeutet denn das? Und dann gibt es ja auch Themen, die werden ja biblisch gar nicht behandelt. Es gibt ja Sachen, die kommen in der Bibel nicht oder kaum vor oder nur sehr, sehr indirekt. Und dann kann ich ja aus meiner Verantwortung als erwachsenes Kind Gottes auch einen Rückschluss ziehen und mir überlegen, Mensch, wie nehme ich denn Gott wahr? Was für Werte vertritt er denn? Was ist ihm denn wirklich wichtig? Und wie würde er wahrscheinlich wollen, dass ich handle? Da kann ich mir doch dann auch was überlegen, weil es gibt viele Themen, die uns in unserem Alltag begegnen, die ich in der Bibel noch nicht gefunden habe. Ihr könnt mich korrigieren, aber künstliche Intelligenz und wie wir das am besten nutzen, ich habe es jetzt noch nicht direkt gefunden. Oder Umgang mit sozialen Medien. Wobei ich da heute Morgen korrigiert worden bin und hat mir einer die Volksbibel gebracht und hat gesagt, ja, da steht aber was von WhatsApp. Ja, aber versteht ihr, wie ich meine, jetzt im Urtext kommt es eher nicht vor. Ja, oder CO2, Klimawandel. Darf ich als Christ jetzt noch in Urlaub fliegen oder nicht? Ja, weil steht drin, wir sollen die Schöpfung bewahren. Wir sollen aber auch nutzen, wir sollen aber auch Dinge tun. Ja? Wie gehe ich denn damit um? Ja, all solche Sachen. Was ist mit medizinischen Eingriffen? Lebensverlängernde Maßnahmen, ja, wenn man irgendwann älter ist. Wie sieht es denn damit aus? Da steht nicht direkt was in der Bibel dazu und wir müssen eine Übertragung schaffen. Wir müssen als Christen überlegen, wie gehen wir jetzt mit solchen Themen um. Und dazu fordert uns die Jahreslosung heraus. Sie zeigt, dass die Bibel davon ausgeht, dass wir einen mündigen Glauben haben. Wir dürfen prüfen. Wir müssen nicht nur eine Liste abarbeiten, ja, und so und so und so steht es alles in der Bibel und dann muss ich alles so und so und so genau umsetzen, sondern ich darf prüfen und ich darf auch entscheiden, was ich behalte. Natürlich in der Verantwortung. Da geht es nächste Woche stärker drum. Ja. Wie mache ich das denn und was bedeutet das denn eigentlich auch? Aber grundsätzlich habe ich erstmal eine Freiheit. Manchmal wird erwartet oder das so gesehen, dass Gemeinde hier starke Positionen haben muss, dass Gemeinde eigentlich solche Sachen vorgeben muss. Gemeinde kann das nur in begrenztem Maße, so einen Rahmen bieten. Ja, wie soll ich eigentlich umgehen? Wie soll ich Regeln ausleben oder interpretieren? Wisst ihr, es gibt verschiedene Standpunkte, vor allem bei Themen, die biblisch nicht so direkt behandelt werden. Und deshalb bist letztlich du selbst gefordert, eine geistliche Position zu finden. Du musst dich auch mal vor Gott verantworten. Versteht mich nicht falsch, gerettet sind wir durch Jesus Christus. Ja, wir brauchen nicht mehr ins Gericht, wir müssen nicht mehr für jede Tat uns verantworten und für jedes Ding. Ja, das wäre ja wieder Sklaverei, das wäre ja wieder ein Getriebensein von Angst. Aber irgendwann, ich habe es heute Morgen gesagt und es ist ja jetzt vielleicht auch ein bisschen locker formuliert, aber irgendwann gehst du ja mal mit Jesus spazieren in der Ewigkeit und dann fragt er dich so, und Andi, wie war's? Was für eine Meinung hattest du zu dem und dem Thema? Wie hast du das gelebt in deinem Leben? Und dann sagst du, ja, weiß ich nicht, der Sven hat das so und so gesehen. Ist ja auch peinlich, oder? Dann fragt er dich, ja, und deine eigene Meinung? Ja, hatte ich nie eine. Nee, wir sind doch als Kinder Gottes dazu herausgefordert, uns hier eine Meinung und auch eine Position zu manchen Themen oder zu den Themen, die uns bewegen, zu finden. Denn du bist der Erbe. Du bist erwachsenes Kind Gottes. Du hast diese Freiheit auch in Jesus Christus bekommen. Versteht mich nicht falsch, Gemeinde muss auch manche theologischen Punkte festlegen. Also Gemeinde muss sich schon Gedanken machen, was sind theologische Standpunkte, die für uns indiskutabel sind. Also spätestens dann, wenn sie auftauchen. Das gibt es schon. Jesus sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Zum Vater kommt man nur durch mich. Ja, für diese Gemeinde hier ist indiskutabel, dass es Erlösung nur durch Christus geben kann. Jeder, der das anders sieht, der ist trotzdem eingeladen, hier in den Gottesdienst zu kommen, zuzuhören. Alle können kommen, ja, alle sind eingeladen. Aber es hat insofern dann eine Konsequenz, dass wir sagen, jemand, der das anders sieht, ist ein fundamentaler Punkt in unserem Verständnis, der kann jetzt nicht Lehre weitergeben, der kann jetzt nicht die Jungschau machen und da was anderes erzählen. Sonst würden wir uns alle widersprechen und dann würde der Laden einfach auch nicht mehr lange laufen. Muss Gemeinde, Gegenbeispiel, muss Gemeinde zu jedem theologischen Punkt eine Meinung haben? Müsste der Leitungskreis jetzt zu jedem theologischen Punkt irgendwie eine Meinung ausarbeiten? Weiß ich nicht, denke nicht. Ja, es gibt so viele theologische Punkte, es gibt so viele Themen und was du jetzt glaubst, wie das in der Endzeit ist und die chronologische Reihenfolge endzeitlicher Ereignisse, kommt erst die große Trübsal oder erst die Entrückung? Da kann jeder seine Meinung haben. Also ihr könnt mich auch mal in den Hauskreis einladen, aber ich glaube, dieses Jahr steht es nicht auf dem Programm. Da können auch unterschiedliche Standpunkte nebeneinander stehen bleiben. Das werden wir dann mal sehen. Kommt noch früh genug. Gemeinde kann, das ist dann der zweite Punkt vielleicht, auch zu anderen Themen Position beziehen. Also es gibt ethische oder moralische Themen, auch kulturelle Fragen, bei denen auch unsere Frömmigkeitsrichtung eine Rolle spielt, wo wir dann eine starke Tendenz haben, wo wir sagen, das ist ein Thema, das ist uns wichtig. Das ist vielleicht nicht heilsentscheidend, aber zu diesem oder jenem Thema haben wir vielleicht schon irgendwo eine Meinung. Ich mache mal ein Beispiel, das hier im Süden eher unverfänglich ist. Hier in Süddeutschland ist Alkohol eine Sache, mit der man umgehen kann. Also hier gibt es bei Gemeindefesten auch manchmal ein Bier. Da wird sogar manchmal ein Wein rausgestellt. Das ist hier in Süddeutschland normal. In Norddeutschland, habe ich mir zumindest sagen lassen, wäre das eher verpönt. Also im Gemeindekontext irgendwo ein Bier hinzustellen, kannst du nicht machen. Ja? Also ist also mindestens mal komisch. Dafür ist es da völlig normal, dass zumindest die Männer, oder war das zumindest früher normal, dass zumindest die Männer nach dem Gottesdienst sich eine Pfeife gestopft haben. Während hier Rauchen eher kritisch gesehen wird. Ja, das sind kulturelle Prägungen, das sind Frömmigkeitsprägungen. Ja, in Südbaden, ich habe mir das, jetzt ist das im Livestream, das ist gefährlich, aber ich habe mir von meinen Vorgesetzten in unserem Verband mich mit denen unterhalten und die haben mir erzählt, dass es zumindest früher in unserem Verband Stellenausschreibungen in Südbaden und in Hessen gab, ja, Weingegenden, wo in der Stellenausschreibung stand, der Bewerber darf dem Wein nicht abgeneigt sein. Stellt euch das mal vor, ja? Also da bist du total locker dann wieder damit, ja? Weil da ist das völlig normal. Wenn du dann Hausbesuch machst, dann ist das wie wenn du hier einen Kaffee angeboten kriegst. Kriegst halt da ein Viertel auf den Tisch gestellt und kannst nicht neu sagen. Das ist der Hauswein. Also wisst ihr, wie ich meine? Oder zur Leitungskreissitzung bringt man immer zwei Fläschle Wein mit, Andi. Nee, wir sind keine Weingegend, ja? Und da gibt es kulturelle Unterschiede. Gibt auch weltweit viel mehr Gemeinden, wo Alkohol nicht geht, gar nicht geht. Ja, wo man sagt, also in unserer Gesellschaft, da gibt es entweder nur nüchtern oder volltrunken. Man kann, es gibt keinen gesellschaftlichen Rahmen, keinen gesellschaftlich geprägten Umgang mit Alkohol. Und dann verzichtet man als Christen komplett auf Alkohol. Also als ich in Südamerika war, da haben wir mal einen Missionseinsatz gemacht, da wäre das gar nicht in die Tüte gekommen. Also Christen und Alkohol passt dort nicht zusammen. Da kann Gemeinde sich auch positionieren. Die Konsequenz ist dann dort, wo das Verhalten als Vorbild gilt. Ein Gegenbeispiel wäre, muss sich Gemeinde zu allem positionieren? Nee, auch das nicht. Also stellt euch vor, wir würden uns jetzt hier im Leitungskreis hinsetzen und zu all euren Lebensbereichen irgendwo eine Position finden wollen. Ja, also wie ist das? Wie viele Minuten wöchentlich dürfen unsere Mitglieder auf Social Media unterwegs sein? Welche Kanäle dürfen sie abonnieren? Wie viel Salz kommt in die Suppe? Wie überquere ich die Straße ordentlich? Was mache ich, wenn ich ein Bonbonpapier an der Bushaltestelle finde? Ja, all solche Sachen, das kannst du ja gar nicht alles vorschreiben. Wenn ihr mal nicht hier seid, sondern in einer anderen Gemeinde und ihr merkt, wie immer mehr Bereiche eures Lebens vorgeschrieben werden, ich sage mal so, je mehr Sachen vorgeschrieben sind, desto stärker ist die Wahrscheinlichkeit, dass ihr in der Sekte gelandet seid. Ja, also es ist sektenhaft, da werden dann einfach Lebensbereiche vorgeschrieben, die Gemeinde auch nichts angehen. Weil es kann gar nicht kontrolliert werden. Gemeinde kann Positionen finden, ja. Gemeinde kann auch einen Rahmen bieten, auch das ist möglich. Aber sie kann nicht dein ganzes Leben steuern. Viel wesentlicher für Gemeinde ist die Frage, wie wir miteinander in unserer Unterschiedlichkeit, in unseren unterschiedlichen Positionen umgehen. Wie wir eine Gemeinde sind und leben. Weil Jesus hat nicht gesagt, dass das zentrale Merkmal von uns Christen ist, ob wir theologisch alle das Gleiche glauben oder alle das Richtige glauben. Das steht nirgends in der Bibel. Das wäre ja auch wieder Sklavenjoch, das wäre wieder Gesetzlichkeit. Sondern Jesus hat gesagt, an eurer Liebe zueinander werden die Leute erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Das soll zentrales Merkmal unseres Gemeindelebens sein. Das ist, was uns als Gemeinde eigentlich interessiert. Wie können wir gemeinsam Jesus nachfolgen, auch wenn wir unterschiedliche Positionen haben in manchen Punkten? Wie können wir trotz Unterschiedlichkeit Menschen auch auf diesen Weg einladen? Weil es ist der beste Weg, ja? Mit Jesus unterwegs zu sein, ist wirklich der Hammer. Und ihr merkt, ich bin auch ein ganz klein bisschen abgeschweift vom Thema. Ja, also wenn ihr aufgepasst habt, also jetzt ging es ein bisschen um Gemeinde und die Frage aber auch, ja, wie leben wir Freiheit in der Gemeinde? Also es ist nicht wirklich abgeschweift, aber jetzt war ich nicht mehr so nah am Text. Bei allen Fragen und Herausforderungen dürfen wir die zentrale Botschaft der Jahreslosung nicht aus den Augen verlieren. Prüft alles und behaltet das Gute. Dieser Aufruf richtet sich an jeden von uns persönlich. Unsere Freiheit im Glauben gibt uns nicht nur die Möglichkeit, Verantwortung für unser eigenes Leben zu übernehmen, sondern fordert auch heraus, das Gute bewusst zu suchen und festzuhalten. In der Gemeinde können uns unterschiedliche Meinungen und Positionen begegnen, und das ist auch gut so. Aber letztlich entscheidet nicht die Gemeinde, wie du deine Freiheit lebst. Das kann sie gar nicht, das wäre kontrollierend, das wäre sektenhaft. Es ist dein persönlicher Weg mit Jesus, dein Prüfen und Behalten. Die Frage ist, wie lebst du jetzt diese Freiheit konkret? Wo hast du auch Verantwortung, ja, auch für lehrhafte Verantwortung? Heute Morgen hat jemand gesagt, naja, Sven, ist das dann ein Freifahrtschein? Weiß ich nicht, wie will man das ausdrücken? Ja? Ein Freifahrtschein ist so, dass du ein Kind bist, dass du auch selber mitentscheiden kannst, aber Gott hat uns ja auch sehr klare Regeln gegeben. Es gibt ja die Gebote, es gibt ja die Gesetze, und ich habe am Anfang deutlich gesagt, die geben uns eine Richtung vor, die geben uns einen Rahmen vor. Und da haben wir auch eine Verantwortung zu schauen, okay, wo stehen wir da? Und wir machen ja nicht alles einfach so, ja? Also wir fangen ja jetzt nicht an, den Laden niederzureißen, ja? Wenn wir Söhne und Töchter sind und die ganze Geschichte erben, handeln wir ja nicht zum Nachteil unseres himmlischen Vaters, handeln wir nicht zum Nachteil dieses Unternehmens. Also wie lebst du diese Freiheit konkret? Wie gestaltest du deinen Alltag so, dass Gottes Wille sichtbar wird und du in Liebe zu anderen lebst? Ich habe uns noch fünf Herausforderungen mitgebracht für die kommende Woche, fürs kommende Jahr. Die gehe ich noch kurz mit euch durch. Kinder, so lange müsst ihr noch durchhalten. Ich glaube, die Zeit haben wir noch. Einfach nochmal, um das ein bisschen konkret zu machen. Frage 1. Wie sieht Freiheit in deinem Alltag aus? Also gibt es Bereiche, in denen du dich noch ganz streng an starre Regeln oder Erwartungen gebunden fühlst, obwohl du in Christus doch eigentlich frei bist? Und wie könntest du in diesen Bereichen vielleicht mehr Freiheit deines Glaubens leben? So. Umgekehrt, was bedeutet es für dich, Gottes Willen in der Freiheit zu suchen? Denk an Entscheidungen, die du treffen musst. Umgang mit sozialen Medien, Konsumverhalten, Beziehungen, was auch immer. Ja, jetzt ist das neue Jahr, wir machen uns Vorsätze für das Jahr. Denk an solche Entscheidungen. Wie kannst du einerseits in Freiheit entscheiden, aber dabei vor allem Gottes Ehre und die Liebe zu anderen im Blick behalten? Punkt 3. Wo hast du die Tendenz, dich eher wie ein Angestellter statt wie ein Kind Gottes zu verhalten? So ein bisschen ähnlich wie Frage 1. Gibt es Momente, in denen du dich an so eine Art Checkliste von Geboten klammerst? Gibt es so ein inneres, ja, als Christ macht man das aber so und so, anstatt nach Gottes Herzen und nach seinem großen Plan zu fragen? Und wie könntest du in solchen Situationen vielleicht anders handeln? Wir haben Freiheit. Freiheit heißt aber nicht Beliebigkeit. Wie nutzt du Freiheit, zum Beispiel um anderen zu dienen? In welchen Bereichen deines Lebens könntest du durch deine Freiheit anderen Menschen helfen und ihnen ein Vorbild sein? Gibt es jemanden in deiner Gemeinde oder Familie, dem du durch deine Entscheidung, Freiheit und Liebe vorleben könntest? Oder umgekehrt, gibt es vielleicht Leute, gibt es jemanden in der Gemeinde oder in deiner Familie, der dir da ein Vorbild ist, wie er oder sie seinen Glauben lebt? Und wie kannst du davon profitieren? Fünftens und letztens, wie gehst du mit Entscheidungen um, die Bibel nicht direkt anspricht, also thematisch nicht so direkt anspricht, wo wir vielleicht eine Übertragsleistung machen müssen. Ethische, moralische Themen. Wie kannst du in Freiheit handeln, ohne gesetzlich zu werden und gleichzeitig trotzdem Gottes Willen suchen? Ich lasse die Fragen bewusst offen. Nehmt die mit, wenn ihr wollt, in die Woche, in das neue Jahr. Nächste Woche geht es an der Stelle weiter. Und da beleuchten wir eher die andere Seite dieser Geschichte. Also heute ging es einfach darum, dass wir totale Freiheit haben. Das war ganz stark die Betonung diese Woche. Nächste Woche geht es schon auch um unsere Verantwortung, die wir da als Christen haben. Ich würde noch im Gebet sprechen. Herr Jesus, vielen Dank, dass wir deine Kinder sein dürfen. Dass wir nicht mehr Sklaven sind, die sich an Checklisten halten müssen oder an Gebote klammern, die wir letztlich gar nicht erfüllen können. sondern dass du uns vergeben hast am Kreuz, dass wir das annehmen dürfen. Und dass auch wenn wir in dieser Freiheit uns mal verrennen oder mal Dinge tun, die du vielleicht nicht für gut hältst, die uns nicht gut tun, dass du uns immer wieder zurücknimmst mit offenen Armen, dass du uns da immer wieder vergibst. Und möchte ich bitten, ja, dass das nicht so oft vorkommt, dass es am besten, ja, dass wir dir immer ähnlicher werden, dass wir immer Christus ähnlicher werden, dass wir immer besser verstehen, was du eigentlich für unser Leben willst und immer mehr so leben können, wie du es dir eigentlich vorgestellt hast. Hey Jesus, segne uns jetzt einfach diesen Abend, segne uns die kommende Woche auch, das kommende Jahr, das vor uns liegt. Und sei du bei und mit uns. Amen.